Abschnitt 8 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Ein paar Tage auf dem Lande und Wanderungen ins Gebirge haben mir wohlgetan. Ich ließ, rasch entschlossen, Schreibtisch, Meridianrichtung und Uronkel Dies verstaubte Reliquien hinter mir und brach aus dem Bann von Haus und Arbeit wie aus einem Kerker aus. »Ist es nicht lustig«, sagte ich zu mir, als ich die erste Stunde im Vorgebirgsland draußen über die Moorheide stapfte, »dass ich nun genauso empfinde, wie wohl John Dee empfunden haben mag, als er nach überstandenem Kerker über die schottische Hochebene lief?« Ich musste lachen, dass ich mir es in den Kopf setzen wollte. John Dee müsste über ähnliches Heideland gestapft sein. Ebenso froh, ebenso aus Herzensgrund gespannt und fast gesprengt von einem Freiheitsgefühl wie ich, der ich jetzt beinahe 350 Jahre später als die über süddeutsche Moorlandschaft stapfte. Und es mußt just in Schottland, etwa in der Gegend der Sidlaw Hills gewesen sein, von denen ich wohl meinen Großvater gelegentlich erzählen habe hören. Dass sich meine Ideen so verknüpften, liegt übrigens sehr nahe, denn oft genug bestätigte uns Kindern der englisch-steirische Großvater die verwandte Stimmung und Eigentümlichkeit der schottischen und der dem deutschen Alpenlande vorgelagerten Hochmoore. Und weiter gingen meine Träumereien. Ich sah mich zu Hause hocken, nicht wie man sich selbst in die Vergangenheit blickend zu sehen pflegt, nein, so als säße ich noch am Schreibtisch in der Stadt, wie eine leere Hülse, eine überwinterte, abgestreifte, an ihren Ort des Sterbens geklebte Insektenlarve, aus der ich, fröhlich gaukelnder Schmetterling, vor wenigen Tagen erst ausgekrochen sei, um meine neue Freiheit hier oben im roten Heidekraut zu genießen. So stark war dies bildhaft vorgestellte Gefühl, das mir ordentlich graute, als ich nun mich wieder in den Alltag zurück und an die Heimkehr denken musste. Mich gruselte, als ich mir vorstellte, zu Hause hocke wirklich immer noch am Schreibtisch die leere Haut, in die ich jetzt wie in einen grauen Doppelgänger wieder hineinkriechen müsste, um mich mit meiner Vergangenheit wieder zu vereinen. Wohl waren alle Spielereien der Fantasie rasch verflogen, als ich dann in Wirklichkeit meine Wohnung betrat, denn auf der Treppe stieß ich mit Liputin zusammen, der oben in einem vergeblichen Besuch bei mir umgekehrt war. Ich ließ ihn nicht fort, sondern zog ihn, trotzdem meine Glieder von der Reise müde waren, alsbald wieder hinauf in meine Wohnung. Plötzlich stand mir nämlich und lebhafter denn je der Wunsch in der Seele auf, mit ihm wegen der Fürstin zu sprechen und wegen Stroganow und überhaupt wegen so vielem, was... Kurz und gut, Liputin begleitete mich zurück und blieb den Rest des Abends bei mir. Ein merkwürdiger Abend. Oder vielmehr, wenn ich genau sein will, eigentlich nur eine merkwürdig ausgeartete Abendunterhaltung, denn Liputin war gesprächiger als gewöhnlich und ein gewisser skurriler Zug, den ich wohl schon bisweilen an ihm bemerkt hatte, trat stärker bei ihm hervor, so daß mir manches wie neu und doch anders als sonst an ihm vorkam. Er erzählte mir von Baron Stroganows philosophisch anmutendem Tod, auch einiges Gleichgültige über seine eigenen Scherereien als Nachlassverwalter, von ein paar Kleidungsstücken, die an der verödeten Kammerwand herumgehangen hätten, wie Schmetterlingslarven. Es fiel mir auf, dass Liputin ein ganz ähnliches Bild gebrauchte, wie das war, das mir in den Tagen meiner Wanderung nicht aus dem Sinn wollte. Und heimlich durchlief mich eine Ameisenschar von eiligen, flüchtigen Gedanken, ob denn das Erlebnis des Sterbens viel anders sein dürfte als das Gefühl, man gehe durch eine Tür ins Freie, indes die leere Puppe hängen bleibt, das abgelegte Kleid, die Haut, die wir auch hier im Leben, wie mich meine eigene jüngste Erfahrung gelehrt, manchmal als etwas uns Fremdes, mit dem Gefühl des Grauens hinter uns gelassen finden, wie etwa ein Toter, der imstande ist, auf den Leichnam zurückzuschauen, den er liegen gelassen hat. Inzwischen plauderte Lipotin immer weiter dies und das in seiner abgerissenen, halbironischen Art. Vergebens aber wartete ich darauf, dass er von selbst das Gespräch auf die Fürstin Chotokalungi bringen würde. Eine sonderbare Scheu hielt mich davon ab, meinerseits die Unterhaltung so zu wenden, wie ich wünschte. Endlich besiegte mich die Ungeduld, und während ich den Tee herrichtete, fuhr ich dann geradewegs mit der Frage heraus, was er eigentlich damit bezweckt habe, als er die Fürstin an mich wies, und wie er dazu komme, ihr zu sagen, er habe an mich alte Waffenstücke verkauft. »Nun, und warum sollte ich nicht dergleichen an sie verkauft haben?« gab Lipotin mit Seelenruhe zurück. Sein Ton irritierte mich. Ich rief lebhafter, als ich selber wollte, »Aber Lipotin, Sie müssen doch wissen, ob Sie mir einmal eine altpersische oder Gott weiß was für eine Lanzenspitze verkauft haben oder nicht. Vielmehr, Sie wissen selbst ganz genau, dass Sie niemals...« Er unterbrach mich mit unverminderter Gleichgültigkeit im Tonfall. »Selbstverständlich, Verehrtester, werde ich die Lanze an Sie verkauft haben.« Seine Augendeckel hingen tief herab, seine Finger stopften Tabakfasern in das Mundstück einer Zigarette zurück. Sein Aussehen war gesättigt mit Selbstverständlichkeit. Ich aber fuhr auf. »Was für Scherze, mein Bester! Niemals habe ich dergleichen Dinge bei Ihnen gekauft. Nicht einmal gesehen habe ich so etwas bei Ihnen. Sie irren auf eine Weise, die ich kaum verstehen kann.« »So«, antwortete Lipotin träge. »Nun, dann war es eben früher, als ich Ihnen die Waffe verkauft habe.« »Niemals! Nicht kürzlich und nicht früher, begreifen Sie doch!« »Früher, was soll das heißen? Seit wann kennen wir uns überhaupt?« »Seit einem halben Jahr, und für diese Zeitspanne müsste Ihr Gedächtnis wahrhaftig ausreichen.« Lipotin sah mich schräg von unten herauf an und antwortete, »Wenn ich früher sage, so meine ich wohl in einem früheren Leben, in einer anderen Inkarnation.« »Wie meinen Sie, in einer früheren Inkarnation?« wiederholte Lipotin deutlich. Ich glaubte, den Spott herauszuhören. Daher nahm ich seinen Ton auf und sagte ironisch, »Ach so!« Lipotin schwieg. Da es mir aber darum zu tun war, von ihm zu erfahren, weshalb er mir die Fürstin zugeschickt hatte, so begann ich wieder, »Ich verdanke Ihnen übrigens, auf diese Weise mit einer Dame bekannt geworden zu sein, die...« Er nickte. Ich fuhr fort. »Leider setzt mich die Mystifikation, die Sie dabei für nötig hielten, in einige Verlegenheit. Ich möchte der Fürstin Chotokalungi, so viel in meinen Kräften steht, zu der gewünschten Waffe verhelfen.« »Aber sie ist doch in Ihrem Besitz«, heuchelte Lipotin mit Ernst. »Lipotin, mit Ihnen ist heute nicht zu reden.« »Warum nicht?« »Es ist zu toll. Sie lügen einer Dame vor, in meinem Besitz befinde sich eine Waffe, die Sie von mir erworben haben.« »Mensch, vorhin, soeben noch haben Sie zugegeben, dass es in einer früheren Inkarnation war, mag sein.« Lipotin tat so, als verfalle er in Nachdenken und brummte, »Es ist leicht möglich, dass man einmal das Jahrhundert verwechselt.« Ich sah ein, dass eine ernste Unterhaltung mit dem Antiquar heute nicht möglich war. Im Stillen ärgerte ich mich ein wenig, doch ging ich notgedrungen auf seinen Ton ein, lachte trocken und sagte, »Schade, dass ich die Fürstin Chotokalungi nicht auf eine frühere Inkarnation der von ihr so leidenschaftlich gesuchten Kostbarkeit zurückverweisen kann.« »Warum nicht?« fragte Lipotin. »Weil der Fürstin wohl das Verständnis für ihre ebenso bequeme wie philosophische Ausrede fehlen dürfte.« »Sagen Sie das nicht«, Lipotin lächelte, »die Fürstin ist Russin.« »Ja und?« »Russland ist jung, sehr jung sogar, meinen einige ihrer Landsleute. Jünger als wir alle. Russland ist auch alt, uralt. Niemand wundert sich über uns. Wir können wie Kinder greinen und wie die drei silberbärtigen Greise auf der Insel im Meer an den Jahrhunderten vorbeidenken. Ich kannte diesen Hochmut. Es war mir unmöglich, meinen Spott zu unterdrücken. Ich weiß, die Russen sind das Volk Gottes auf Erden. Liputin grinste fatal. Vielleicht, denn sie sind vollkommen des Teufels. Im Übrigen, es ist ja alles nur eine Welt. Mein Bedürfnis, diese verblasene Tee- und Zigarettenphilosophie, die russische Nationalkrankheit, zu ignorieren, nahm zu. Ich erwiderte, eine Weisheit, würdig eines Antiquars, Dinge des Altertums, jeder beliebigen Epoche in unsere heutige lebende Hand gelegt, predigen die Nichtigkeit von Raum und Zeit, nur wir selbst sind an sie gebunden. Es war meine Absicht, noch weiter in raschem Redefluss solche und ähnliche Banalitäten zusammenzuschwatzen, wahllos durcheinander, um den getragenen Ton seiner Philosopheme zu überschwemmen. Aber er unterbrach mich lächelnd mit einem kurz vorgestoßenen Ruck seines Kopfes. Mag sein, dass ich von den Antiquitäten gelernt habe, zumal die älteste der mir bekannten Antiquitäten ich selbst bin. Eigentlich heiße ich Masqué. Es gibt keine Worte, den Schrecken zu beschreiben, der mich bei dieser Rede Liputins durchfuhr. Einen Augenblick lang schien es mir, als sei mein Kopf in eine schleiernde Nebelmasse verwandelt. Eine kaum zu beherrschende Aufregung lohte in mir auf, und nur mit äußerster Anstrengung zwang ich mich zu einer Miene blasser Verwunderung und Neugier, als ich ihn fragte, »Woher wissen Sie denn diesen Namen, Liputin? Sie können sich kaum denken, wie mich das interessiert. Der Name ist nämlich auch mir nicht unbekannt.« »So?« sagte Liputin kurz. Sein Gesicht blieb undurchdringlich. »Ja, dieser Name und sein Träger, ich muss gestehen, beschäftigen mich seit einer gewissen Zeit sehr.« »Seit jüngster Zeit?« höhnte Liputin. »Ja, gewiss«, entgegnete ich eifrig, »seitdem ich diese...« Ich machte unwillkürlich ein paar Schritte auf meinen Schreibtisch zu, wo die Zeugen meiner Arbeit gestapelt lagen. Liputin sah das wohl, und es war ihm gewiss nicht schwer zu kombinieren. Er unterbrach mich darum mit dem sichtlichen Ausdruck einer gewissen selbstgefälligen Genugtuung. »Sie wollen sagen, seitdem Sie diese Akten und Zeugnisse über das Leben eines gewissen John Dee, Schwarzkünstler und Phantasten aus der Zeit der Queen Elizabeth in Ihrem Besitz haben?« »Es ist richtig. Masqué hat die Herrschaften auch gekannt.« Ich wurde ungeduldig. »Nun hören Sie, Liputin«, fuhr ich auf, »Sie haben mich für heute Abend lange genug zum Besten. Ihre übrigen Geheimreden seien Ihnen oder vielmehr Ihrer guten Abendlaune zugute gehalten. Aber wie kommen Sie auf den Namen Masqué?« »Nun ja«, sagte Liputin unverändert träge, »er war, wie ich Ihnen schon verraten zu haben glaube, ein Russe gewiss, der Magister des Zaren, wie ihn die Urkunden gelegentlich nennen. Aber Sie, was haben Sie mit ihm zu tun?« Liputin erhob sich und zündete sich eine neue Zigarette an. »Scherze, verehrtester, man kennt den Magister des Zaren in unseren Kreisen. Wäre es denn unmöglich, dass sich eine Archäologen- und Antiquarsfamilie wie die meinige von jenem Masqué herleitet? Nur eine Annahme natürlich, wertester Freund, nur eine Annahme.« Und er griff nach Mantel und Hut. »Spaßhaft, in der Tat«, sagte ich. »Sie kennen aus der Geschichte Ihres Landes diese seltsame Figur, und in alten englischen Schriften und Dokumenten taucht sie wieder auf und tritt in mein Leben, sozusagen.« Die Worte kamen mir absichtslos auf die Lippen. Aber Liputin gab mir die Hand und ergriff zugleich mit der linken die Türklinke. »Sozusagen in Ihr Leben, verehrtester Gönner. Freilich sind sie einstweilen bloß unsterblich. Er aber...« Liputin zögerte kurz, zwinkerte aus den Augenwinkeln und drückte mir nochmals die Hand. »Sagen wir der Einfachheit halber, ich, müssen Sie wissen, bin ewig. Jedes Wesen ist unsterblich, es weiß es nur nicht und vergisst es, wenn es auf die Welt kommt oder sie verlässt. Deshalb kann man nicht behaupten, es habe das ewige Leben. Ein andermal vielleicht mehr darüber. Wir bleiben ja hoffentlich noch lange beisammen. Auf Wiedersehen also.« Und damit eilte er die Treppe hinab. Ich blieb recht beunruhigt und verwirrt zurück. Kopfschüttelnd suchte ich mich zu besinnen. War Liputin angetrunken gewesen? Es hatte mir manchmal wie Weinlaune geschienen, was aus seinem Blick funkelte. Aber eigentlich trunken hatte ich ihn nicht gefunden, eher ein wenig verrückt. Aber das ist er, seit ich ihn kenne. Das Schicksal eines Verbannten mit 70 Jahren auszukosten wie er, kann schon an den Kräften der Seele rütteln. Merkwürdig immerhin, dass auch er etwas von dem Magister des Zaren weiß, am Ende mit ihm verwandt ist, wenn seine Andeutung ernst gemeint war. Wertvoll wär's, von ihm zu erfahren, was er Genaues von diesem Menschen weiß. Aber, verdammt, mit der Angelegenheit der Fürstin bin ich um keinen Schritt weiter gekommen. Auch hier wird mir Liputin bei guter Tageszeit und bei nüchterner Gelegenheit besser Rede und Antwort stehen müssen. Nochmals lasse ich mich nicht im Kreise herumführen. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Hokuspokus.